Dieser Schrift ist extrem berühmt geworden. Also, dieser Begriff Verlust der Aura hat eine unglaubliche Karriere gemacht. In der philosophischen, kulturpolitischen und kunsthistorischen Diskussionen der 60er Jahre aus der Linie. Und zwar als ein früher Versuch, eine Begrifflichkeit zu finden, in der tatsächlich man seriös über die Reproduktion und reproduktive Künste reden könnte. Und sicherlich mit Andy Warhol und dann mit massivem Eindringen der reproduktiven Praktiken in die Kunstsphäre, also in die Museen und in die Kunstwelt, ja, hat diese Karriere begonnen und hat sich entwickelt. Also im Grunde dieser Text ist Produkt der 60er Jahre. Ja, man kann sehen, dass irgendwo im Verlauf der 60er Jahre und in erster Linie in Amerika und nicht in Europa. Benjamin seine Bekanntschaft bekommen hat, er ist in den USA viel bekannter als in Amerika. Und diese Schrift ist die grundlegende Schrift für die heutige Theorie überhaupt, was die Kunst anbelangt. Das hat begonnen mit Oktoberzeitschrift und eben Autoren wie Krauss, Craig Owen, Douglas Green und viele andere, die auf dieser Aufstieg, sozusagen kultureller Aufstieg der Produktion und Kunst versucht haben, theoretisch zu reagieren. Nun, man muss ja sehen, dass diese Reaktion war einmal in sich zutiefst gespalten. Die Reaktion und theoretisch im Grunde unhaltbar. Wenn auch strategisch und taktisch so effektiv. Die bestand darin, dass man auf eine bestimmte Frage eine Antwort suchte. Die Antwort höre ich zum Beispiel immer noch in Deutschland. Man hört das nicht mehr in Europa. Das heißt, wie kann man ein Kunstwerk, das kein Original ist, ins Museum bringen? Ja, warum soll man im Museum zeigen, Filme, Fotografien und so weiter und so fort? Die sind nicht dafür geschaffen. Ja, sie sind dafür geschaffen, in außermusealen Räumen, in den Massenmedien zu zirkulieren und sich zu verbreiten, reproduzieren. Sind nicht dazu da, ins Museum einzudringen und als dem klassischen Original gleichwertige Werke sozusagen nebenzustellen. Dieser Einwand gegen das Eindringen der reproduktiven Kunst in das Kunstsystem, ins Museum oder Ausstellungsraum, war meistens interpretiert und wird wahrscheinlich auch jetzt von vielen interpretiert als einfach Absinken des musealen Systems, als Verrat am musealen System, als Versuch des musealen Systems etwas für, oder Ausstellungssystem, Kunstsystem so etwas zu werden wie eine neue Distanz. Ja, das ist so ein Schlusskern. Dass alle diese Videos und Installationen und Fotografien und so weiter und so fort sind alle im Museum. Das bedeutet, dass das Museum sozusagen sich verraten hat, seinen Auftrag verraten hat und zu Unterhaltungsort für die Masse geworden. Aber der einzige Antwort darauf wäre, sie alle auszuschmeißen und sozusagen outsensiert der Kunstwerke zu zu wahren. Das ist eine Reaktion, auf die man heute oft trifft, die aber in den 60er Jahren, als diese Kunst zum ersten Mal im Museumssystem gezeigt worden war, dass diese Reaktion war fast gesellschaftsübergreifend. Ja? Das war das Erste, was man hörte. Also, die diese Schrift von Benjamin wurde von einer bestimmten Gruppe der Theoretiker in Amerika in erster Linie, wie gesagt, benutzt, um Gegenargumente zu formulieren. Die Gegenargumente sahen ungefähr folgendermaßen aus. Wie gesagt, theoretisch sind sie unhaltbar, strategisch war sie als sehr effektiv. Das passiert oft in der Geschichte. Es wurde folgendermaßen argumentiert, dass erstens, es gibt keine Originale mehr. Also, die Entwertung des Museums und die Entwertung des Kunstsystems hat nicht dann stattgefunden, wenn diese neuen Medien, sagen wir so, diese neuen Medien ins Museum gekommen sind, sondern noch viel früher, als der Kanon der Originalkunst, Kunst der Originale, also der Malerei und Skulpturen, begonnen hat, sich zu reproduzieren und zu verbreiten. Und als diese Werke auf den Weg des internationalen Ausstellens gebracht worden waren. Das heißt, die Ausstellung, der Ausstellungswert ist tatsächlich so etwas wie eine Reproduktion. An einer Stelle sagt auch Benjamin, es gibt im Grunde keinen Unterschied zwischen der Entscheidung, etwas zu reproduzieren und der Entscheidung, etwas auszustellen an einem anderen Ort. Ja, das ist sozusagen das Original selbst wird zur Reproduktion seiner selbst. Das bedeutet, dass wir immer schon in einem Ausstellungsraum leben. Ja? Und das ist die These von Guy Debord, Société des Spectacles, Gesellschaft des Spektakels. Und Baudrillard hat seine Thesen von Guy Debord übernommen und dann weiterentwickelt. Guy Debord eben ausgehend, also jetzt französische Linie, Guy Debord ausgehend von Benjamin und aber eigentlich andere surrealistische Autoren, wie Breton und so, mit denen Benjamin in Paris zusammengearbeitet hat, hat dieses Programm entwickelt, die ganze Welt als bloß eine Ausstellung zu sehen. Ja. In dieser Situation gibt es keinen Unterschied zwischen Original und Nicht-Original. Ja, das ist das eine. Debord wird oft gesehen bei naiven Leuten als jemand, der die Gesellschaft kritisiert. Im Grunde ist er jemand, der seine Filme rechtfertigt. Und sozusagen, man kann das Société des Spectacles nur verstehen, wenn es man nicht als kritischer Schrift, sondern als echt normative Schrift liest, dann wird einiges klar. Aber gehen wir weiter, also gehen wir nach Amerika. Dort, Oktober, hat folgendermaßen argumentiert. Auf der einen Seite, wie gesagt, der Kanon ist immer schon entwertet, bevor die neuen Medien gekommen sind. Auf der anderen Seite entwertet auf eine solche Art und Weise, ja, dass das von Betrachter nicht rezipiert wird. Ja, das heißt, man geht zu Mona Lisa, man sieht Mona Lisa, man denkt, man sieht das Original, sieht eigentlich eine Kopie, aber weiß das nicht. Ja. Er weiß nicht, dass Mona Lisa, die man in Louvre sieht, ist eine Kopie der Kopie. Ja. Warum? weil man diese Mona Lisa immer schon in Prospekten gesehen hat, in touristischen Büchern gesehen hat, in Reproduktionen gesehen hat, schon 100 Mal gesehen hat. Und wenn er zum Mona Lisa kommt, dann sagt er, aha, das ist die Mona Lisa, ja, die ich immer schon 100 Mal gesehen habe. Das heißt, was er sieht, ist eine Kopie der Kopie, und zwar eine tausendste Kopie der 10.000. Kopie. Ja? Das heißt, man sieht nicht das Original. Man könnte das Original sehen, wenn das Sehen selbst original wäre. Aber das Sehen selbst ist nicht original. Ja? Man kommt nicht zum ersten Mal zum Mona Lisa, sondern man kommt zum Mona Lisa zu 100.000. Das heißt, wir haben eine Lage, bei der Kanon immer schon reproduktiv ist oder reproduktionsfähig ist, aber sich als solche nicht manifestiert. Also unsere Aufgabe ist, zu zeigen, dass es nichts Gutes mehr gibt und zu offenbaren, dass alles nur Schwindel und Kommerz ist. Ja? Dass die Kunst ist Ware, dass Produktion ist Reproduktion, dass wir leben in der Gesellschaft des Spektakels. Ja? Also unter diesen Bedingungen kommen eben die neuen Medien ins Museum, weil sie den Verlust der Aura manifestieren. Ja? Weil wenn ich nicht Mona Lisa, sondern Marilyn Monroe im Museum sehe, das weiß ich vor, ja? Da bin ich absolut sicher, dass ich sie schon mal gesehen habe. Ja? Ja? Und ich weiß es ja auch. Ja? Das heißt, wenn man zunächst einmal Marilyn Monroe sieht von Andy Warhol und dann Mona Lisa, man weiß, dass man das Gleiche sieht. Ja? Das heißt, dieser Verlust der Aura wird explizit thematisiert und explizit zum Thema gemacht. Das war die ursprüngliche Argumentation von Arthur. Zugunsten von Andy Warhol, zugunsten von radikaler amerikanischer Kunst, dieser Zeit, 60 Jahre mit Performance, mit Fotos, mit experimentalen Filmen und so weiter und so fort. Das war die sozusagen, das war die Schule, die theoretische Schule, die Schrift von Benjamin in diesem Sinne verstanden hat. In diesem Sinne als Rechtfertigungsmaschine für die neue Kunst oder die Kunst der neuen Medien benutzt hat. Die neuen Medien müssen ins Museum, sie müssen in den Ausstellungsraum, um den Verlust zur Aura zu manifestieren, ja, direkt anzusprechen, das sonst nicht bemerkt. Das war die Anfangsphase. Diese Geschichte hat sich als extrem effektiv erwiesen. Also wenn man jetzt die sozusagen die Schriften von der Oktobergruppe verfolgt, ab Anfang der 60er Jahre bis Ende der 70er Jahre, das ist der einzige Siegeszug. Ja, das ist sozusagen Triumphzug ohne Gleich. Und dieser Triumphzug ohne Gleichen, sozusagen eine Eroberung des theoretischen Feldes, das fast einmalig ist in der kulturellen Geschichte, sozusagen war vollzogen unter der Fahne, ja, dieser Schrift. Im ersten Gang, und dieser erste Gang dauerte, wie gesagt, von Anfang der 60er Jahre bis ungefähr Mitte der 70er Jahre. Oder sagen wir Ende der 70er Jahre, Mitte, Ende der 70er Jahre. Schon in zweiter Hälfte der 70er Jahre, nach der 80er Jahre, entstand ein kommerzielles Buch für die Kunst der neuen Medien. Das heißt, die Fotos, einzeln und so weiter, wurden verkauft für die Preise bis zu 100.000, 200.000 Dollar. Und jetzt werden sie verkaufen gegen 1 Million. Also es ist keine Seltenheit, dass eine Fotografie für Millionen anderthalb Millionen verkauft. Kann man sagen, diese anderthalb Millionen zahlt man, um den Verlust der Aura zu demonstrieren? Das ist eine interessante Frage. Als diese ganzen Werke nichts gekostet haben, haben keine kommerziellen Werke, hatten keine Ausstellungen und so weiter, dieses Argument war scheinbar plausibel, eigentlich war es nicht. Scheinbar plausibel. Und die Leute haben theoretisch nicht nachgedacht. Ja, sie haben sozusagen theoretische Grundlagen nicht untersucht. Sondern sie waren beeindruckt von Argumenten, ja, auf der Oberfläche. An dem Moment, an dem aber sie begonnen haben, viel Geld zu bezahlen, kam wieder die Frage, wofür? Ja? Zum Beispiel, man zahlt viel Geld für ein Gemälde von Raphael oder so, weil es ist ein Werk eines Genies. Ja? Kann man sagen, man bezahlt einen Wert, 1,5 Millionen Dollar, um zu zeigen, dass der Künstler, den man kauft, erstens kein Genie ist und zweitens den Begriff Genie entlarvt als ein falscher Begriff. Ja? Das ist Grund genug, diese Arbeit anzuschauen und vielleicht einen Text darüber zu verfassen. Das ist nicht Grund genug, dafür so viel Geld zu bezahlen. Das war ganz klar. Das bedeutet, dass kulturpolitisch die erste Phase der italienischen Revolution hat kollabiert. Auf diesen Kollaps, strategischer Kollaps, nicht theoretischer Kollaps, strategischer Kollaps, hat die Oktobergruppe reagiert mit einer Kritik und mit einem Diskurs, der nach wie vor gültig bleibt und nach wie vor amerikanische Diskussion weitgehend beherrscht. Nämlich ein Kampf gegen eine falsche Zweitaurotisierung des Verlustes der Aura. Ja? Stilbildender Text war On the Ruins of the Museum von Douglas Green. Das Buch, das sinnvoll ist, überhaupt zu lesen. Generell hatte ich schon längst gemacht, dass man hier Oktober machen muss. Ja? Es ist nur so, dass zu wenig übersetzt ist. Ja? Irgendwie, aber irgendwann mache ich das. Und Douglas Crimm, das war der entscheidende, strategisch entscheidende Schritt. Er hat sozusagen, das sind zwei Essays wichtig in dieser Sammlung. Ein Essay über die Entstehung des Deutschen Museums im 19. Jahrhundert und ein Essay über die Entstehung der fotografischen Sammlung im amerikanischen Museum der 70er Jahre, des 20. und die Parallelisierung dieses Prozesses. In beiden Fällen sagt er, der Sammelprozess, die Entstehung des Museums, war ein zerstörerischer Prozess, der die Dinge aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgenommen hat, da sozusagen der Auftrag der Fotografie verraten. Weil die Fotografie ist nun dann gut, wenn sie wirklich fotografiert sozusagen und nicht als geniales Meisterwerk ausgestellt wird und so weiter. Um etwas als geniales Werk darzustellen, bedeutet es, dass man ein gewisses Ding aus dem Kontext seiner sinnvollen Verwendung herausnimmt, aus dem kulturellen Kontext herausnimmt, aus dem beschreibenden Kontext herausnimmt, aus alltäglichen Kontext herausnimmt. Und durch diese Herausnahme einen falschen kommerziellen Anspruch erhielt und dieser Preis auf diesen Gegenstand hängt. Und sozusagen im Grunde, es ist der Preis dafür, dass der Sinn dieses Gegenstandes ursprünglich verraten ist. Ja, sozusagen, man bezahlt diesen Preis und eben dieser Preis ist eine Million. Dann ist der Krimp umgeschwenkt, hat entschieden, niemals über Kunst mehr zu schreiben, lebt nach wie vor als engagierter Verfechter der Rechte der AIDS-Infizierten in New York, schon seit Jahrzehnten. Und macht keinen Beitrag zur Kunst. Ja, das ist dieser Text, der hat einen sehr großen Einfluss, haben nach wie vor. Und so, und dann wurden sie verbunden, sicherlich mit einem Punkt bei Benjamin, wo Benjamin sagt, dass die neue Lage ist so, Ästhetisierung der Politik gegen die Politisierung der Ästhetik. Das ist auch wiederum tausendmal zitiert, das ist eine Formel, die genauso populär geworden ist wie der Verlust der Aura, die auch Totschläger ist, bis zum gewissen Mal gegen gewisse Autoren, weil die alle sind sozusagen beschuldigt, die Politik zu ästhetisieren. Ich war auch in Amerika keine Ausnahme, wir wurden das auch verbürgen. Und der Punkt bei Benjamin ist der folgende. Er sagt, was heißt Politisierung der Ästhetik? Politisierung der Ästhetik bedeutet folgendes, dass Kunstwerk als Reproduktion im freien Raum der Massenmedien zirkuliert. Unter diesen Bedingungen, also die Bedingungen des Zirkulierens im freien Raum der Massenmedien, ist das Schicksal dieses Kunstwerks letztendlich politisch. Ja, das ist ganz klar, dass das Kunstwerk in den Medien kann nicht letztendlich geschätzt werden wegen seiner Schönheit, ja, oder ästhetische Politik, sondern dieses Bild sagt etwas aus. Wir würden Sachen von heutiger Position heraus, kommerziell und marktwirtschaftlich. Ne? Also, marktwirtschaftlich und politisch. Ja? Man muss ja auch nicht vergessen, dass die Ökonomie am Boden lag, ja, im Moment, als dieser Text geschrieben wurde. Heute würde man sagen, das Schicksal der Bilder in der Massenmedien ist politisch und marktwirtschaftlich. Wenn man versucht, diese Bilder nicht nur in ihrer politischen und marktwirtschaftlichen Funktion, sondern als Bilder der Schönheit zu sehen, also mit Augen des Kunsthistorikers und museumstrainierten Kunstschöpfer, dann bedeutet das der Faschismus. Weil der Faschismus ist nichts anderes als eine kontemplative und ekstatische Betrachtung der Welt als Gegenstand der ästhetischen Verzögerung. In diesem Sinne ist das Museum, insofern das Museum oder das Kunstsystem die neuen Medien in sich enthält, per Definition faschistisch. Das muss man ganz klar sehen, dass von der konsequenten Position der Oktoberkritik, und die ist durchgehalten nach wie vor, die neuen Medien im Museum, sofern sie als wertvoll gesehen werden, zeigen nichts anderes, dass das Kunstsystem letztendlich faschistisch ist. Weil diese Platzierung im Museum nichts anderes bedeutet als ihre Ästhetisierung. Das ist der große Umschlag, der Anfang der 80er Jahre, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre stattgefunden hat in der ukrainischen Kunst, der hat sie so verbittert gemacht, ja, mit Benjamin Buchner und so weiter. Wenn in der ersten Phase es wurde gefordert, dass die neuen Medien im Museum gezeigt werden, als Zeichen und Ikonen des Verlustes der Aura, als Orte der Zerstörung und des Verlustes der falschen Illusion, wird dann gefordert, die Museen selbst abzuschaffen, das Kunstsystem abzuschaffen und die Bedingungen abzuschaffen, unter denen die Möglichkeit der Aufstellung der neuen Medien überhaupt erst ergeben. Weil diese bedeutet nicht als Refaschisierung und als Zeichen der Refaschisierung der bürgerlichen Gesellschaft. Diese zweite Phase der Ideologiekritik charakterisierte Oktoberfraktion bis heute. Das ist der Kampf gegen das Kunstsystem als solches. Nur wenn ich das Kunstsystem angreife, nur wenn ich Institutionskritik übe, nur wenn ich fordere, dass die Museen abgelöst werden, zerstört werden, physisch zerstört werden, ja, es handelt sich nicht darüber, physisch zerstört werden, dann bin ich ja auf der richtigen Seite. Warum das Problem jetzt nicht nur theoretisch, sondern strategisch irgendwie schwierig geworden ist? Ja? Und sicherlich ist es so, dass die Oktobergruppe auch sehr nervös ist, die haben wir in der Welt gespielt. Es ist so, dass die Massenmedien an einem Kunstdiskurs sich überhaupt nicht interessieren. Das heißt, wenn man Massenmedien schaut, so etwas wie Hollywood, so etwas wie große Networks und so weiter. Sie brauchen kein Diskurs, keiner Kraus, kein Benjamin, kein Debord und auch kein Baudrillard, um ihre Produkte zu platzieren, Erfolge zu verbuchen und so weiter und so fort. Also in großen massmedialen Netzen braucht man keine Theorie. Die einzige Antwort darauf ist der sogenannte Interventionismus. Ja, das ist der größte Mode jetzt. Das heißt, die Bildung alternativer politischer Netzwerke, so wie die Indianer in Südmexika oder jetzt die Chavez-Regierung in Venezuela, ja, oder Ghetto-Kulturen in verschiedenen Teilen von Chicago oder Los Angeles. Dort werden sozusagen Netzwerke geschaffen, Gruppen geschaffen, die von sich selbst denken, sie sind benjaminisch, ja, authentisch benjaminisch, insofern, dass sie erstens an die großen Netzwerke der Massenkultur, der kommerzialisierten Massenkultur, nicht angeschlossen sind, ja, weil sie wieder ihre eigenen Netzwerke haben. Und zweitens, die sind nicht museal und nicht musealisierend, ja, sondern sie benutzen Kunst als politische Waffe zur Erinnerung eines bestimmten neuen Bewusstseins in Öffentlichkeit. Es gibt viele, und das sind nette. Ja, sie sind nette. Allerdings, sie sind total abgekoppelt von Oktober. Weil Oktober ist für sie defizitisch und pessimistisch. Ja? Sie wollen keineswegs hören, dass was sie tun, nichts anderes demonstriert, als dass das Begriff Genie und so weiter nicht mehr taucht und so, die ganze Kram. Das wollen sie nicht mehr hören, weil das interessiert sie einfach nicht. Es ist non-issue. Ja? Was sie interessiert, ist eine Wiedergeburt eines politischen Engagements, Wiedereinführung der Kunst als politische Waffe im politischen Raum, gegen die Ästhetisierung im Museum, aber auch gegen die Kritik der Ästhetisierung im Museum. Weil das ist für sie alles Schnee von gestern. Ja? Okay. Also wenn man mit jungen Theoretikern jetzt in New York spricht und so weiter, sie engagieren sich alle für diese oder jede politische Bewegung, so sind sie einfach nicht da. Und sie praktizieren keine Institutionskritik. Die ist absolut passé und aus dem Mode, sondern die Praktizierung einer bewaffneten Besetzung der Institutionen, unter Bewaffnung versteht man sicherlich die Bilder, als geistige oder kulturelle Waffe, Besetzung der Institutionen durch bestimmte politische Programme. Also das ist die sind die wollen sozusagen Territorien der Städte, Territorien der Institutionen benutzen, um dort einen politischen Guerillakampf sozusagen mit kriegerischen und bildnerischen Mitteln zu positionieren. Ja, das ist sozusagen, das ist der nächste Schritt. Wir haben also eine lange Karriere, eine gewisse Figur, die von der die akute Phase war sicherlich diese verzweifelte Hängen, ja, nicht wahr, zwischen auf der einen Seite falschen Anspruch der Kunstinstitutionen, auf der anderen Seite der völlige Desinteressiertheit der kommerziellen und politischen Massenmedien an die Kunstmittel. Jetzt kennt man aber die Geschichte der russischen Revolution oder meinetwegen der faschistischen Bewegung in Italien oder meinetwegen, also in Deutschland ist es anders verlaufen. Aber russisches Beispiel und italienisches Beispiel sind wirklich relevant. Wenn ich aber sowas sage, wenn ich mit netten Leuten diskutiere, dann wollen sie mich nur umbringen. Ja. Auch hören wollen sie mir nicht zu. Nämlich historisch gesehen, die Verbindung zwischen einer politischen Avantgarde und einer künstlerischen Avantgarde war gut so. 2-3 Jahre. Das war in Russland zwischen 19 und 23. Das war in Italien vielleicht etwas länger, 5 oder 7 Jahre, zwischen Futurismus und Faschismus. Und dann ging es auseinander. Es ging auseinander, weil sobald eine politische Bewegung geschlossene Netzwerke verlässt, in die Massenmedien geht und versucht, die Masse zu erobern, beginnt man als Politiker danach zu suchen, was massenmedial wirksam ist. Und massenmedial wirksam ist die Avantgarde nicht. Das ist eine Tatsache, von der man sich sehr, sehr klar sein soll. Und keine Illusion besitzen. Es ist möglich, die Massenimagination zu besitzen, aber mit einem viel Beteiligten. Ich sage nicht, dass dieser Film schlecht ist. Ich sage nur, dass es nicht das, was radikalen Avantgarde-Theoretiker in Amerika vorschrieb, wenn sie über die neue Kunst hält. Ja? Aber das ist genau das, was funktioniert. Das bedeutet, dass sie so lange diese Ansprüche erheben können, dass sie isoliert bleiben von den großen Medienmächten und von der großen Masse. Sind sie aber von der großen Masse isoliert, sind sie ein Museum. Ja? Weil ein Museum ist nicht etwas, was, es ist kein Gebäude. Ja? Es ist kein Gebäude. Das Museum ist kein Gebäude, das Museum ist kein System, das Museum ist keine Institution. Das Museum ist nichts anderes als ein Territorium, das nicht ohne Erlaubnis und Initiationsriten betreten werden kann. Ja? Und eine Partisanengruppe in Südmexiko kann nicht ohne Initiationsriten betreten werden. Ja? Man geht einfach nicht hin. Ja? So wie man ins Kino geht, kommerzielles Kino geht, oder wenn man in McDonald's geht. Und das bedeutet, diese Partisanentruppe ist ein Museum. Ja? Diese Partisanentruppe funktioniert nach gleichen Regeln wie sakrale Kirche, überhaupt sakrale Ort, wie das Museum, wie ein griechischer Tempel, wie eine freimaurische Loge und so weiter. Das heißt, als exklusiver Raum mit schwierigen Regeln des Betretens und Austretens. Ja? Und übrigens, die Leute, die ursprünglich das Ganze produziert haben, wie Breton oder Guy Debord, wussten das sehr gut. Und wir wissen, dass der Eintreten in die Gruppe der Surrealisten oder Austreten aus der Gruppe der Surrealisten genauso mit simultanistischer Internationalen und so weiter, situationistische Internationalen, genauso, die war extrem schwierig. Extrem schwierig. Das heißt, das waren keine offenen Räume, das waren geschlossene Räume. Wenn sie geschlossene Räume entstehen, beginnt aber die Ästhetisierung dieser Räume automatisch. Weil ein Raum zu schließen, bedeutet einen Rahmen zu schaffen. Es ist genauso, wie wenn man ein Bild in einen Rahmen setzt und an die Wand hängt. Ja? Es ist genau das. Ja? Das heißt, zwischen einer Partisanentruppe und einem Museum gibt es keine topologische grundsätzliche Unterschiede. Und das bedeutet, dass man aus diesem Schlamassel auch auf der Phase nicht hinauskommt. Ohne weiteres. Und ich denke, dass was übersehen worden war, von Anfang an, ja, bei dieser ganzen Wiederaufnahme des benjaminischen Ansatzes, ist eine sehr, sehr grundsätzliche Frage. Das ist die Frage nach der Identität. Das ist immer sozusagen die grundsätzliche Frage bei Identität. Wenn man genau schaut, besteht Benjamin immer auf dem Begriff der Identität. Er sagt, nehmen wir an, dass die Kopie eines Originals technisch so perfekt ist, dass diese Kopie vom Original sich materiell und visuell nicht unterscheidet. Das heißt, auf der visuellen, materiellen Ebene diesem Original identisch ist. Und diese Identität bei jeder weiteren Reproduktion erfährt. So wie eine Fotografie, so wie ein Film und so weiter und so fort. Sie erhalten diese Reproduktion. Okay. In dem Falle, sagt er, und das ist die Logik unserer Zivilisation, dass sie zu mehr und mehr technischer Perfektion bei der Herstellung der Identität erstrebt. In der Tat zirkuliert das Original in der Außenraum frei als Kopie seines Selbst. Ja. Ohne Verlust der visuellen Intelligenz. Die Frage ist, ist diese Option realistisch zu denken und ist sie de facto eingetreten? Ich glaube, es ist ganz offensichtlich, dass es nicht der Fall ist. In diesem zentralen Punkt hat Benjamin von Anfang an geirrt. Und das macht sozusagen sehr schief, nicht schlechter und besser. Aber man muss einfach verstehen, dass das, was er damals formuliert hat, war schlicht und einfach falsch. Weil de facto, was eingetreten ist, was ganz anderes, de facto die Einführung der neuen Produktionsmittel hat die Bilderwelt weiter und weiter diversifiziert. Die faktische Entwicklung geht nicht in die Richtung der Herstellung einer visuellen materiellen Identität, sondern ständigen Transformationen des Bildes durch die Anwendung der neuen technischen Mittel. Filme, die rekonstruiert sind, sehen nicht so wie die Originale. Videos sehen nicht so die Filme aus. Im Computer sieht das Bild nicht wie auf der Leinwand. Jede Computergeneration transformiert die Bilder, transformiert die visuelle Erscheinung des Bildes weitgehend, weil auch die ganze Farbstruktur, die ganze Programmstruktur, der ganze Software, das ganze Aussehen des Bildschirms und so weiter, Bildschirm völlig sicher. Ne? Und so weiter. Das heißt, gehen wir weiter und weiter, gehen wir in die Richtung mehr und mehr Unendlichkeit der Bilder. Die Identität wird auf keinen Fall garantiert. Und in diesem Sinne hat schon David da recht, ja, und nicht Benjamin. Die weitere Technisierung bedeutet die weitere Diversifizierung, Differenzierung und nicht die Herstellung der perfekten Identität. Ist das aber so, dann wird einiges klar. Wenn zum Beispiel Andy Warhol gesehen wird, Andy Warhol zeigt das Poster von dem Poster von Marilyn Monroe auf seinem Bild zum Beispiel. Und wir sagen, aha, das ist der gleiche das Poster wie Marilyn Monroe. Aber das ist genauso zu sagen, wenn ein guter Künstler eine Kuh darstellt, man sagt, aha, das ist die Kuh, ja, das ist genau meine Kuh. So ist die Kuh tatsächlich in der Wirklichkeit. Wenn man aber genau beginnt zu vergleichen, wie diese Kuh auf dem Bild aussieht und wie die Kuh in Realität ist, ja, man merkt bestimmte Unterschiede. Zum Beispiel, man kann dieses Bild auch nicht denken. Ja. Und daraus ergibt sich auch schon vieles. Wenn man reale Posters auf der einen Seite von Marilyn Monroe mit dem Poster, wie diese Poster dargestellt wird, in der Woche vergleicht, der Unterschied ist ein Moment. Genauso wie Brillo Box als Original Brillo Box und Brillo Box als abgemalt von Andy Warhol sehen sehr unterschiedlich aus. Andy Warhol hat 3 Monate verbracht, hat jeden Tag mehr als 10 Stunden gearbeitet während diesen 30 Monate, um Brillo Box abzumalen. Ja. Er hätte das nicht getan, hätte er gedacht, Brillo Box zu zeigen, ging für ihn. Und so geht es weiter und weiter. Wenn wir beginnen, de facto zu analysieren, was es bedeutet, ein Bild noch einmal abzubilden, dann verstehen wir sofort, dass das Bild noch einmal abzubilden ist im Wesentlichen das Gleiche, das ein Bild herzustellen, das heißt etwas abzubilden, was sich als Bild durch die Natur immer schon bildet. Abbildung eines technischen Produkts, was ein großes Thema des 20. Jahrhunderts ist, unterliegt im Wesentlichen der gleichen Regel wie die Abbildung der Natur im 19. Jahrhundert. Die Vorstellung, dass hier ein gewisser wesentlicher Bruch vorliegt, kann nur durch die Begeisterung für die neue technische Mittel erklärt werden. Retrospektiv und analytisch ist es völlig unhaltbar. In beiden Fällen geht es darum, dass man etwas abbildet und als Bild präsentiert, als Abbildung, als mimetische Darstellung präsentiert. Das kann man mit der ersten Natur so verfahren, indem man die Natur in die Aufstellungsrolle bringen als Bilder, aber das kann man auch machen mit der zweiten Natur, das heißt mit der Bilderwelt und technischer Welt der modernen technischen Zivilisation, von Urinoirs bis zur Fotografie und so weiter und so fort. Diese aber abzubilden, zu installieren, für die Räume zu schaffen, sie als Skulpturen und Bilder darzustellen, bedeutet eine wesentliche Reformulierung ihres ästhetischen Erscheinens und Einführung einer Differenz, die immer auch eine visuelle ist. Das heißt, zum Teil ist die Schrift von Benjamin von einer sehr bekannten revolutionären Impuls getragen, hier beginnt etwas ganz anderes zu werden. Ja, hier haben wir Faschismus, Stalinismus und Technik und Reproduktionstechnik und so weiter, alles wird anders sein. Ja, und dafür muss man neue Regeln und neue Formen finden. Zum Teil ist es anders, zum Teil ist es auch produktiv, die Sache so zu sehen, weil das sozusagen verschärft das Auge. Aber analytisch und theoretisch müssen wir sagen, es hat sich wenig geändert, das ist zu sein schön. Und Repräsentationsverfahren und Mechanismen dieser Repräsentationsverfahren sind im Wesentlichen gleich geblieben, auch wenn diese Verfahren auf neue gegenständliche Welt, also die Welt der Technik, übertragen wurden. Okay, das war allgemeiner Exkurs. Jetzt machen wir Unterbrechung, 20 Minuten.